Willi Schneider war einer der beliebtesten Sänger der Nachkriegszeit. Mit seiner warmen Baritonstimme sang der Kölner aber keine plumpen Stimmungshits, sondern meistens nachdenkliche Lieder, die vielen Deutschen in den 50er und 60er Jahren aus dem Herzen sprachen. Die Aussage des Liedes »Man darf die alten Freunde nicht vergessen« aus dem Jahr 1958 ist wohl unmissverständlich. Interessant ist aber, dass es offenbar notwendig war, daran zu erinnern, wie wichtig Freunde sind. In einer Zeit, in der sich viele immer mehr auf ihre Familie konzentrierten und ihre Freundschaften nicht mehr gut pflegten. Oder vielleicht erst gar keine Freunde hatten? Um das Thema Freundschaft geht es heute in der SWR 2 Matinee. Und ich begrüße nun den Soziologen Janosch Schobin von der Universität Kassel. Guten Morgen, Herr Schobin.
Hallo, Frau D'Artimon.
Herr Schobin, Ihr Forschungsschwerpunkt ist die Soziologie der Freundschaft. Eine Ihrer Thesen, echte Freundschaften waren in der Nachkriegszeit eine Seltenheit. Die Gesellschaft nach 1945 war lange eine freundlose. Woran lag das? War den Menschen das Vertrauen abhanden gekommen?
Ja, also bis zu einem gewissen Grad muss man das so interpretieren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das direkt eine freundlose Gesellschaft war, sondern was halt passierte, war, dass Freunde einen relativ geringen Stellenwert hatten vor dem Hintergrund, dass es eine starke Konzentration auf die Kernfamilie gegeben hat. Und es ist so, dass die Freunde sind ganz stark verknüpft mit der Herkunftsfamilie, mit der Herkunftsgemeinschaft, mit dem, was man dann auch Heimat nannte. Und in den 50er Jahren gab es ja ein ganz starkes Gefühl des Heimwehs aufgrund der Verluste des Krieges. Und die Freunde waren sehr stark mit dieser Fiktion verknüpft, mit diesem Deutschland, das man verloren hatte. Und man hielt schon durchaus Kontakt zu denen, man schrieb ihnen, aber es waren eher, wenn man so will, Beziehungen aus einer Welt, die untergegangen ist. Während das aktuelle, das tägliche Leben sich eher in der Kernfamilie abgespielt hat. Das heißt, man hat sich dann in der Nachkriegszeit darauf konzentriert, was wieder aufzubauen, sich eine ökonomische Existenzgrundlage zu schaffen. Dann, die Leute haben sehr, sehr viele Kinder gekriegt, haben sehr viel gearbeitet. Und vor diesem Hintergrund waren Freunde einfach nicht so relevant, wie das dann später in den 70er, 80er, 90er Jahren bis heute wieder geworden sind.
Hatten die vielleicht auch gar keine Zeit, Freundschaften zu schließen oder keine Gelegenheit?
Das ist ein Aspekt natürlich, also dieser wahnsinnige Aufwand, der damals betrieben wurde, um wieder wer zu sein, um wieder was zu haben, der hat natürlich einfach auch das zeitlich eingeschränkt. Aber ein anderes Problem ist aus meiner Sicht auch das Misstrauen in der Nachkriegsgesellschaft. Also in den Biografien hat man das sehr häufig, dass man, wenn man dann über die Nachbarn spricht, und ich habe dann in den Interviews frage ich dann, und wie war die Beziehung zu denen, und dann waren das eher, wenn man so sagen, die Beziehung zu den Nachbarn war gut, aber viel hatte man mit denen nicht zu tun. Und was daraus spricht, ist, dass es so ein gewisses Misstrauen gegenüber den Nachbarn gab, aber man wusste ja auch nicht, was haben die angestellt, wo kommen die her häufig. Der ganze Hintergrund war ja durch die massenhafte Vertreibung und durch die Kriegserfahrung kompliziert. Eine andere Sache, die sehr kompliziert war in den Nachkriegsfamilien, war einfach, dass die psychische Belastung in diesen Familien sehr hoch war. Also sowohl die Männer als auch die Frauen als auch die Kinder waren häufig psychisch traumatisiert. Und das führte zu sehr, sehr vielen Schwierigkeiten, das Familienleben auch nach außen zu zeigen, weil das Familienleben in sich nicht unbedingt harmonisch gewesen ist in der Nachkriegszeit. Und das ist auch noch so ein Problem. Das heißt, man kapselte sich in der Familie ab, weil man auch das Gefühl hatte, vieles von dem, was hier passiert, darüber kann man nicht sprechen. Darüber sprach man eigentlich aber nicht, aber man kann es auch nicht ausleben und nach außen zeigen. Und das führte dann auch dazu, dass dieser Familienkontext, ich würde sagen, in einem historischen Vergleich besonders wichtig gewesen ist.
Wenn ich jetzt mal dran denke, wann ich meine Freundschaften geschlossen habe, dann ist es ja so, dass man häufig in der Pubertät Freundschaften schließt oder auch zu Beginn des Studiums. Da waren diese Leute aber großenteils noch mit Krieg beschäftigt. Ist das auch ein Grund, warum es weniger Freundschaften gab?
Das kommt natürlich auch noch hinzu, dass viele Leute einfach ihre Freunde verloren haben. Also bei meiner Großmutter kann man das exemplarisch sagen. Meine Großmutter lebt in Magdeburg, hat eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht. Und die Hälfte ihrer Krankenschwesterklasse ist durch einen Granateneinschlag gestorben. So, und da sind aber ganz viele Jugendfreundinnen, waren deswegen einfach schon tot. Und diese Beziehungen konnten dann auch nicht mehr gepflegt werden. Und meine Großmutter hat auch immer gesagt, dass sie ein wahnsinnig einsames Leben geführt hat, einfach weil so viele Menschen gestorben sind. Also die Nachkriegszeit ist in den 50er Jahren, muss man sich auch als vielleicht das einsamste Jahrzehnt dieses Jahrhunderts vorstellen, zumindest in Deutschland. Das geht bis rein in Wortfrequenzen. Also Google Books zum Beispiel hat in Büchern der deutschen Sprache die Wortfrequenzen ausgezählt. Und in keinem Jahrzehnt wird das Wort einsam und Einsamkeit und Vereinsamung so häufig verwendet wie in den 50er Jahren. Und das gehört auch mit dazu. Einfach dieser Verlust an Menschen und an elementaren Beziehungen, der auch dazu führt, dass Menschen sich einfach auch abkapseln und das Empfinden haben, dass man, wie soll man sagen, das jetzt nach innen lebt und auch kultiviert als Gefühl, aber Beziehungen nicht mehr neu strukturiert, weil das ja auch irgendwie ein, wie soll man sagen, ein Vergehen an den Leuten ist, die man dann vergisst dadurch.
Soziologen sprechen immer gerne von Systemen. Jetzt lassen Sie uns mal von Familiensystemen und vom System der Freundschaft sprechen. Inwiefern ist denn Freundschaft ein System?
Also Freundschaften, ähnlich wie Familien, sind, ich würde eher sagen, eher bilden so Netzwerke, bestehen ja aus Beziehungen letzten Endes. Und das Interessante ist, dass die sich normalerweise ganz stark überlappen. Historisch gesprochen ist es so, dass Freundschaft und Familie im Prinzip, wenn man so will, ein Netzwerk bilden, man könnte auch sagen System bilden, also ein Beziehungsgefüge bilden, das unterschiedliche Funktionen erfüllt, das ändert sich historisch auch, aber die eigentlich ganz eng zusammengehören. Und was bei uns in der Nachkriegszeit sich auch ganz stark beschleunigt hat, ist, dass Freundschaft und Familie, beziehungsweise Verwandtschaft und Familie genau genommen, anfangen komplett auseinanderdividiert zu sein. Das fängt nicht erst in der Nachkriegszeit an, das fängt schon im 19. Jahrhundert an, sich zu intensivieren. Aber in der Nachkriegszeit ist das natürlich, so kriegt das nochmal einen richtigen Schub, dass Freunde hier sind und Familie ist hier. Und es sind zwei separierte, unterschiedliche Dinge. Das ist eigentlich sonst nicht normal. Das ist eine relative Besonderheit.
Und wenn wir jetzt nochmal einen Vergleich ziehen zur Nachkriegszeit, oder wir müssen vielleicht gar nicht so weit zurückgehen, 50er, 60er Jahre, und zu heute, haben wir heute einen anderen Freundschaftsbegriff? Gehen wir vielleicht laxer mit diesem Begriff um?
Ich denke, dass der Begriff heute wieder freier verwendet wird. In den 50er Jahren wird er relativ restriktiv angewendet worden sein. Das andere ist aber auch, dass, ich würde jetzt nicht vermuten, dass die Anzahl der Freunde drastisch zunimmt, aber was bei uns zugenommen hat, ist, dass Freunde wieder zum Lebensmittelpunkt gehören. Also es gibt bei uns mittlerweile eine relativ große Gruppierung an Menschen, für die ist Familie nicht mehr der zentrale Ankerpunkt, sondern für die sind es halt die Freundschaftsbeziehungen mittlerweile. Und das ist auch historisch jetzt nicht ganz ohne Präzedenz. Man muss sich klar machen, dass vor dem 19. Jahrhundert, bevor die Leute so viele Kinder bekamen und die Kinder nicht mit so einer hohen Wahrscheinlichkeit verstarben, und das passiert eigentlich genau genommen auch erst Ende des 19. Jahrhunderts, Familien ja sehr patchworky waren. Und die Leute hatten auch relativ wenig Kinder. In Europa zeichnet sich traditionell durch hohe Ehelosigkeit aus, das heißt, die Leute heirateten selten und sie heirateten spät. Und das bedeutete auch lange, dass sie wenig Kinder bekamen. Und so muss man sagen, im 17. Jahrhundert beispielsweise muss man sich die Familien eher, wenn man so will, so vorstellen wie heute. Viel Patchwork hier, weil ja häufig die Frauen bei Geburt verstarben, neu geheiratet wurde oder die Männer verstarben auf Arbeit oder was auch immer. Und man hatte wenig Kinder, so dass solche Familien viel häufiger aus Nicht-Verwandten bestanden, so wie das dann heute auch mehr der Fall wird. Das heißt, das, was dann die Familie ist, ist viel stärker durchsetzt durch Wahlbeziehungen. Und so kann man sagen, dass es dann auch viel häufiger Menschen gab, die freundschaftszentriert lebten in diesen Konstellationen. Und heute wird das halt auch wieder normaler. Es ist jetzt nicht, wie soll man sagen, die Hauptlebensform. Ich würde sagen, die Kernfamilie ist immer noch die üblichste Lebensform in Deutschland oder so eine partnerzentrierte Weise zu leben, wo der Partner der essentielle Ankerpunkt des Lebens ist. Das ist auch noch sehr, sehr üblich. Aber so an dritter Stelle kommt dann aus meiner Sicht auch schon diese freundschaftszentrierte Lebensform.
Ich bedanke mich bei Janosch Schubin, Soziologe an der Universität Kassel. Mit ihm sprach ich über die freundlose Gesellschaft der Nachkriegszeit nach 1945. Durch dick und dünn geht die SWR2 Martini heute. Unser Thema: Freundschaften.